wir verehren dich. Halleluja. Jesus ist Sieger. Halleluja. Es ist gewaltig, mit euch zusammen anbeten, vor dem Herd stehen. Was für ein Segen. Lass uns eine kleine Proklamation machen. Die meisten wissen, wie es geht. Wir machen es von ganzem Herzen. Ich bin gestorben mit Jesus. Ich bin begraben mit Jesus. Ich bin auferstanden mit Jesus. Wir dienen am Herr von Generation zu Generation. Amen. Halleluja. Leute, lasst uns doch ein bisschen rumgehen und einander Hallo sagen. Mir kommt die Ewigkeit vor, seit wir uns nicht mehr gesehen haben. Mein Name ist Hansa Stadelmann. Auch von meiner Seite ein grosses, grosses Willkommen. Auch alle unsere Gäste, schön bist du da, unsere Online-Hörer, schön hörst du zu. Ja, wir haben es gesungen, Gott regiert über alle Generationen. Und uns haben wieder fantastische Zeugnisse erreicht. Menschen sind getauft worden, Menschen sind sich am Vorbereiten für Taufe. Und ich persönlich durfte sehen, wie ein 89-jähriger Mann regelrecht am Tod von der Schippe gesprungen ist. So schön. Ich habe von dem Zeugnis schon mal erzählt. Es handelt sich um meinen Schwiegervater. Und als ganze Familie haben wir dabei sein und beten. Und ich weiss, wie ein Sterbender aussieht. Und es war so weit gewesen. Der Tod hat ihn fest umklammert. Eigentlich war er nur gestürzt gewesen. 89 hat etwas an der Hüfte gehabt. Aber dann vom einen ins andere und am Schluss in die Palliative gelandet. Das erste Wunder war, dass ein Blutfluss aufgehört hat. Weil sie haben schon gedacht, jetzt müssen sie ihn einfach verhungern lassen. Und den Mann langsam ausfaden und sterben lassen. Aber es war noch nicht seine Zeit gewesen, zum Sterben, weil Gott ist der Herr über die Zeit. Und er hat eine Lebensspanne gegeben und er hat Gnade gegeben. Und der Moment ist gekommen, wo der Feind einmal richtig angegriffen hat und wir durften dort sein. Und der Tod ist gewichen. Und das Wunder ist passiert, der Mann ist zu Kräften gekommen, ist gestärkt worden, hat seine Sünden bekannt. Das war das Maximal, was wir können erwarten konnten. Er ist das Leben lang, ist sein Herz nicht erreichbar für Jesus Christus. Er hat gemeint, er weiss schon alles, weil er auch mit der geistlichen Welt Kontakt hat. Aber dort auf dem Sterbebett hat er bekannt, die geistlichen Mächte, hat gesagt, das Jenseits, das hat mich betrogen, das sind Lügner, die haben mich reingelegt, mein Leben lang. Und er hat den Namen vom Herrn bekannt, den Namen Jesus Christus, Halleluja. Dort auf dem Spitalbett, Halleluja. Gott sei Dank haben wir mal im Jesus Café darüber geredet, wie würden wir jetzt so einen Menschen taufen, wo wir unmöglich ins Wasser stecken können. Und dort ist die Idee gekommen, dass wir es mit einem feuchten Tuch machen. Und das haben wir auch so gemacht. Wir haben dann unter ein feuchtes Tuch da und haben für ihn gebetet im Namen Yeshua Mashiach. Und zwei Tage später ist er heimgegangen, Halleluja. Und er ist bei bester Gesundheit. Und du mit seiner gläubigen Frau jetzt Anbetungslieder hören, die 20 Jahre jünger ist als er. Und ja, einfach alles sagen über alle Menschen, die den Herrn suchen. Und ich will für alle beten, die jetzt in den letzten Tagen Jesus Christus begegnet sind. Vielleicht bist du auch ein Online-Hörer oder vielleicht bist du heute Morgen da. Und Gott hat einfach ganz plötzlich in deinem Leben angefangen zu leuchten. Es hat ein Licht gegeben, blinkt. Und du weißt, es ist Jesus. Und für dich will ich jetzt beten und für alle anderen, wo Gott am Suchen sind. Vater, wir danken dir, ja, dass deine Augen umeinander gehen und dass du auf der Suche bist nach denen, die dich empfangen wollen. Sei es im Wort, du suchst die Treuen im Land, dass du sie kannst segnen, dass sie du kannst zu dir nehmen. Vater, wir bitten dich jetzt für alle, die in Not sind, die dich am Suchen sind, die zu dir schreien von ganzem Herzen, für alle, die in Bedrängnis sind, in der Kette vom Feind, wir sagen, sind gesprengt, die Kette im Namen Jesus Christus, alle Ketten sind gesprengt, damit die Menschen jetzt zu dir kommen können, damit sie deine Güte erfahren können. Halleluja. Amen. Glory, glory. Also, wir sind in einer neuen Serie und die Serie heisst David. Ganz einfach, David, sein Leben. Und ich vermute, wir werden ein paar Wochen, wenn nicht Monate, mit dem David jetzt zu tun haben. Es ist so ein gewaltiger Mann Gottes, so ein herausragender Charakter. Und seine Geschichte ist aufgeschrieben im 1. und im 2. Samuel, hauptsächlich früher ein Buch gewesen, jetzt zwei Bücher. Es gehört zu den Geschichtsbüchern vom Alten Testament. Und es ist natürlich eine grosse Einladung an dich, im persönlichen Bibelstudium, jetzt auch in Samuel hineintauchen, dass wir gemeinsam die Nuggets rausholen, weil der Daniel, besser gesagt der David, Daniel wäre auch so ein Charakter gewesen, der David ist ein Mann Gottes, der so viel zu sagen hat und der von uns allen kann kopiert werden kann. Halleluja. Und wir werden heute in den ersten Teil hineingehen vom «Eine Zeit ohne Gottesfurcht». Es geht noch nicht mal direkt um den David. Es geht jetzt einfach mal ein bisschen darum, sein Umfeld abzutasten und zu spüren, in welche Zeit ihnen dann der David geboren worden ist. Also der David ist mehr als 1000 Mal in der Bibel erwähnt. Das musst du zuerst mal schaffen. Und Gott hat mit dem David einen ewigen Bund geschlossen. Im Psalm 89, Vers 4 und 5 heißt's: Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe meinem Knecht David geschworen. Auf ewig will ich deinen Samen festgründen, für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Was für ein gewaltiges Wort, das Gott am David gibt. David hat einen ewigen Thron und was Gott sagt, das tut er auch halten. Aber da wir wissen, dass am David seine Herrschaft, seine weltliche Herrschaft zu Ende gegangen ist, ist dann die Frage im Raum, wie wird denn sein Thron weiter gepflegt? Und wer ist auf dem David im Thron? Wer sitzt auf dem David im Thron? Was auch ganz spannend ist beim David, nebst dem, dass ihm ein ewiges Königtum verheißen worden ist, wo wir natürlich werden drin hineingehen und logischerweise auf Jesus Christus kommen, sind alle Könige nach ihm an ihm gemessen worden. Und das musst du zuerst einmal schaffen. Dass dein Leben zu einer Richtschnur wird für alle Leute, die neben dir sind, nach dir in dieser Position. Also jetzt angenommen, du bist ein Maler, oder? Ein Maler. Haben wir jetzt gerade jemanden da? Ein Malermeister. Und nach dem Malermeister, Remu, heisst es in der Malerszene, er war ein Maler gewesen, wie der Remu. Und das sagst du über Generationen. Und so war es beim David gewesen. Er ist der Mann nach Gottes Herz. Und wenn heute ein Mensch gemessen wird an seiner Gottesfurcht und Treue, danke vielmals, dann wird er am David gemessen. Seine Erwählung ist legendär. Im 1. Samuel 16 lesen wir, dass der Samuel, wo wir alle diese Figuren werden kennenlernen, also, nochmal, seine Erwählung ist legendär, weil der Prophet Samuel, der letzte Richter, eine Figur, die wir auch noch werden kennenlernen, noch näher, ist nämlich zu seinem Vater gegangen aufs Feld und hat einen König salben. Und der Vater hat alle seine 7 Söhne vorgebracht und die sind wunderschön gewesen und kräftig und wirklich der Nachwuchs, den du dir wünschst. Aber der Prophet hat gesagt, der ist es nicht. Und der ist es auch nicht, und der ist es auch nicht, und der gerade gar nicht, und der ist es auch nicht, hast du noch mehr? Und er sagt, einen habe ich noch, der Kleinst, aber der ist auf dem Feld am Schäfli hüten. Und selbstverständlich, der ist es gewesen. Samuel sagt dann, also Gott sagt zum Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, wofür der Herr, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und so hat Gott schon dazumals, wo der David noch ein Hirtenbub war, seinen Knecht ausgesucht aufgrund von seiner Qualität, nicht nur von seinem Aussehen, er war übrigens auch sehr ein schöner und ist übrigens sehr beliebt bei Männern und Frauen als Charakter in der Bibel, weil er ist ein schöner, ein braunbrennter Hirtenbub, aber er hat vom Äußeren her überhaupt nicht das erfüllt, was man gedacht hat, sollte ein König bringen. Aber Gott schaut aufs Herz. Und das ist doch schon mal die erste Lektion, die uns David bringt. Gott schaut aufs Herz. Jetzt kann man das so oder so auslegen. Es gibt manchmal Leute, die machen irgendetwas richtig falsch. Richtig falsch. Und nachher sagen sie, ja, aber mein Herz hat gestimmt. Das ist nicht so gemeint. Dass der Herr aufs Herz schaut, soll nicht eine Ausrede sein für Sachen, die vielleicht nicht äußerlich so stimmen. Sondern dass der Herr aufs Herz schaut, ist ein Qualitätsmerkmal, wenn er sagt, Kraft und Stärke kommt von innen nach außen. Und wenn dein Herz stimmt, dann stimmen auch deine Taten. Amen. Und darum schaut der Herr aufs Herz. Also nicht, dass man das missverstehen und sagen, das Herz stimmt, aber das Resultat können wir gleich nicht brauchen. So ist es nicht gemeint. Das Herz, das stimmt, garantiert ein Resultat, eine Frucht, die dem Herr gefällt. Halleluja. Ja, sein Leben ist wirklich ein absolutes Paradebeispiel. Einzigartig, würde ich sagen. Er ist vom Geringsten zum König geworden. Er hat heldenhaft gelebt. Er ist mutig und treu gewesen. Er hat nicht nur selber gewaltige Schlachten geschlagen. Zum Beispiel der Goliath. Ein Ries hat er umgenietet mit 5 flachen Steinen. Er hat Jünger gehabt. Hast du das gewusst? Der David hat Jünger gehabt. Und zwar liess ich am Ende vom Buch David, sind all seine Helden aufgelistet. Alle seine Helden, die Helden Davids. Und dann kommen sie und kommen sie. Wir werden das alles im Detail noch anschauen. Und das Interessante ist, wie sind denn die Helden entstanden? Wer sind die Helden gewesen? Und die Helden sind eben genau 400 Mann gewesen, oder aus diesen 400 Mann gewesen, wo damals, wo der David auf der Flucht war, vom König Saul, wo er sein Königtum noch nicht hatte, wo er sich in der Höhle verkrochen und versteckt hat. Das waren Männer, hat es geheissen, rauche Männer, Räuber und so weiter, die sich ihm angeschlossen haben, die nichts mehr zu verlieren hatten. Und genau die Männer und Frauen, genau die Männer, die nichts mehr zu verlieren hatten, sind die Helden Davids geworden. Halleluja. Also der David auch ein Vorbild für alle, die daran glauben, dass Jesus uns Beruf hat, jünger zu machen. Amen. Absolut gewaltig. Der David war ein mutiger Treuer. Er war ein wahrer Freund. Er war der wirklich engste Freund von Jonathan. Der David hat uns auch gezeigt, was Feindesliebe ist. Und der David ist verfolgt worden und war voller Glauben an Gott. Sein Königtum, das ihm verheißen worden ist, schon als kleiner oder als junger Bursch, der gesalbt worden ist von Samuel, hat er viele Jahre darauf warten, bis er dann tatsächlich zum König eingesetzt worden ist. Und das ist eine weitere Lektion, dass im Reich Gottes die wirklich geistlich aussagekräftigen und starken Sachen müssen ausbrütet werden. Es ist eigentlich, ja, es ist wie eine Frucht, die muss reifen, oder wie ein Ei, das eine Henne drauf hockt. Und man sieht gar nicht, man denkt immer, warum hockt denn die Henne dort drauf, oder? Aber irgendwann fängt es an zu klopfen und das Küken kommt raus. Und so ist es auch beim David und so ist es auch bei uns und so ist es auch bei dir. Die wirklich guten und kräftigen und starken Sachen, die sind nicht gerade sofort da, sondern die müssen reifen, wie auch ein Charakter muss reifen. Und der David hat auch folgenschwere Fehler gemacht. Das weiss jeder, der die Geschichte von ihm gelesen hat. Er hat nicht nur Ehebruch gemacht, er hat seinen Ehebruch mit einem Mord vertuschen. Und das war absolut katastrophal. Er hat in seiner Familie nicht gut geschaut, seine Kinder nicht erzogen. Und es hat Probleme gegeben, über Generationen, weg seiner Schuld. Und genau das macht ihn auch wieder so, ich sage jetzt nicht sympathisch. Ich finde, es gibt immer Leute, das sage ich auch immer gerne, es gibt immer Leute, die freuen sich so, wenn Leute von ihren Schwächen erzählen. Die wollen eigentlich auch, dass der Prediger möglichst von seinen Schwächen, 90 Minuten von seiner Schwäche oder 50 oder 30 Minuten von seinen Schwächen erzählt. Haben ihr auch schon gehört? Nachher sagt wow, das ist so authentisch, oder? Ich habe es eigentlich nicht so gern, wenn die Leute von ihren Schwächen erzählen. Ich habe es lieber, wenn die Leute von ihren Sieg erzählen, aber ehrlich sind mit ihren Schwächen. Und vom David lesen wir hauptsächlich von seinen Sieg. Halleluja. Aber es ist nicht verschwiegen, dass auch er Schwächen gehabt hat. Sie werden aber nicht breit gewalzt, aber sie werden erwähnt. Und dass seine Schwächen erwähnt werden, zeigt uns, dass das Wort Gottes eben ein authentisches, vertrauenswürdiges Buch ist. Und nicht irgendein religiöses Fabelbuch, wo gern irgendwelche Charakter verherrlichen tut und die negativen Seiten verschwiegt. Das Wort Gottes ist vertrauenswürdig. Und selbst die Liebling von Gott, selbst Lieblings von Gott werden auch mit ihren negativen Seiten dargestellt. Ist das nicht stark? Und so haben wir eben die Möglichkeit, auch vom David zu lernen, von seinen negativen Seiten. Ja, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Herr sieht auf das, was vor Augen ist. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Mein ganz grosser Wunsch, dass Gott mein Herz anschauen kann und sich daran freut. Und Leute, es ist möglich, durch Jesus Christus, durch Vergebung, durch Umkehr. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein um mein Wort willen. Es ist nur noch nötig, dass ich euch die Füße wasche, damit der Staub vom Alltag weggeht. Und so ist es auch mit dir. Wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, wenn du umgekehrt hast, dann ist dein Herz rein und Gott schaut voller Freude auf dich. Gott schaut voller Freude auf dich. Ja, weil der David ist ein Vorbild für uns, für Nachfolger von Jesus Christus. Und das ist das Schöne, dass wir erfüllen können, weil Jesus erfüllt hat. Weil ein David das Vorbild ist. Aus dem Grund kannst du voll und ganz erfüllen. Und du darfst wieder David sagen, ich fühle mich wie ein kleines Kind am Mami auf dem Schoss. Ich fühle mich so geborgen. Und ein kleines Kind, das Mami auf dem Schoss sitzt, dem ist es egal, ob es Mami in einem Flüger ist, der in einem turbulenten Sturm ist, oder ob es zuhause am Schmine sitzt, oder irgendwo sonst noch immer beim Picknick. Hauptsache bei Mami sein, stimmt's? Gerade die mit den jungen, kleinen Kindern können das sicher bestätigen. Hauptsache bei Mami sein. Und das hat der David auch gesagt. Hauptsache beim Vater sein. Hauptsache bei Gott sein. Halleluja. Und das ist ganz eine starke Qualität. Ich habe jetzt aber gleich eine Frage an dich. Was glaubst du, macht David zum Mann Gottes nach dem Herzen Gottes? Wenn du ein Kriterium könntest erwähnen, ein Kriterium. Und für das haben wir natürlich jetzt hier jede Menge schöne Menschen um uns herum, die wir austauschen können. Und mach doch das mal. Was ist dein Vorschlag? Welches Kriterium tust du am höchsten gewichten aus dem David im Leben? Was macht der David zum absolut grossen Vorbild? Und worin unterscheidet er sich? Auch von heutigen politischen Führern und Königen. Wer hat einen Vorschlag? Er hat Glauben an Gott. Das ist richtig. Das hat dann Abraham auch gehabt. Auch in den Schwierigkeiten ist er dran geblieben. Sehr stark, ja. Gottesfurcht, maximal. Er hat Demut und Treue vor Gott, ja. Das stimmt alles. Gehorsam. Ich habe noch einen anderen Punkt. Ich hoffe, mein Punkt gilt. Er lobt Gott, Amen. Er lobt Gott, ja. Er hat Gott von Herzen lieb gehabt. Oh Leute, lass mich nicht im Stich. Er hat Gott vertraut. Er hat eine Beziehung gehabt zu Gott. Er ist ehrlich gewesen zu Gott. Er hat über Gottes Wort, ja, Tag und Nacht nachgesehen, ist noch jemand. Er hat immer Buße da. Ich habe den Punkt herausgefunden, der David hat können Fehler zugeben. Ich weiss nicht, ob ihr übereinstimmt, aber das unterscheidet ihn doch von den allermeisten grossen Menschen. Und auch von den Gottesfürchtigen im Alten Testament. Das war seine absolute Stärke und Qualität. Demut ist genannt worden, Ehrlichkeit ist genannt worden. Und für mich ist der David ein Bindeglied vom Adam zum David zum Jesus. Weil der Adam war der erste Mensch. Und der Adam hat gesündigt. Und was hat der Adam gemacht, als er gesündigt hat? Meine Frau war es. Und was hat die Frau gemacht? Die Schlange war es. Und hat es weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben. Und der David, der gesündigt hat, der Nathan kam und konfrontiert hat, hat er gesagt, ich bin der Mann. Und das ist die absolut herausragende Qualität. Und das hat ihm Vergebung gebracht. Das hat ihm Vergebung gebracht und Erlösung gebracht. Seine demütige Haltung. Und dann die nächste Station, also haben wir Adam, der einfach den nächsten die Schuld weitergeht, sagt, du bist schuld. Der David, der sagt, ich bin schuld. Und der Jesus, der sagt, ich nehme die Schuld auf mich. Und der Jesus findest du auch wieder im David im Leben hinein. Und den David findest du im Jesus im Leben hinein. Der David hat können Fehler zugeben. Und das ist eine Qualität, die jeder Mensch haben kann. Das kannst du auch haben. Und ich frage mich manchmal, warum fällt es den Leuten so schwer, ihre Fehler zuzugeben? Es wäre doch so einfach, wenn man einfach dazu steht. Leute, es ist auch viel einfacher, wenn man ehrlich ist, als wenn man muss Sachen verheimlichen oder sogar zu Lügen greifen. Weil, ja, wer lügt, der muss sich alles merken, wenn man wo, wie, was gesagt hat. Wer aber ehrlich ist, der kann einfach leben und es kommt immer etwa die gleiche Botschaft raus. Aber es ist nicht nur das. Ehrlichkeit ist die absolute Qualität, die du brauchst, um ein Jünger von Jesus Christus zu sein. Wir als Eltern haben unseren Kindern gesagt, im Grundsatz ist jeder Fehler möglich. Alles kann passieren. Das wissen wir. Aber etwas darf nicht passieren. Und was darf nicht passieren? Lügen. Und das gilt auch für dich, für dein Leben. Alles kann passieren. Wir hoffen es zwar nicht. Gott bewahre, du sollst im geraden Lauf oder du sollst im Lichtlauf siegreich sein. Aber alles kann passieren. Aber etwas darf nicht passieren. Du darfst nie lügen. Bring immer alles ans Licht. Darum, wenn wir Menschen taufen, wenn Menschen umkehren, geben wir ihnen die Gelegenheit, um ihre ganzen Krümpel, all ihre Verfehlungen, alles, was ihnen schwerfällt, ans Licht zu bringen. Und ich denke gerne mal an den Mann zurück, ist etwa 65 gewesen, wo er das erste Mal da reingelaufen ist und uns über Taufe ausgefragt hat, ist mit Jesus schon bekannt gewesen, aber hat noch einen anderen Glauben gehabt. Dann hat er herausgefunden, dass wenn man sich bei uns taufen lassen will, dass wir es so machen, dass wir den Leuten die Gelegenheit geben, ihre Sünden zu bekennen. Also all ihre Verfehlungen ans Licht zu bringen. Und dann hat er gesagt, das kann ich nicht. Ausgeschlossen. Das mache ich nicht. Aber wir haben ja kein Problem. Wir wollen überhaupt niemanden dazu forcieren. Es ist einfach ein Angebot. Weil was am Licht ist, verliert Kraft. Das heisst im 1. Johannes 1,8, wenn ihr eure Sünden bekennet, ist Gott treu und gerecht und reinigt dich vor aller Ungerechtigkeit. Wenn du deine Sünde versteckst, wirst du nie gereinigt werden können. Anyway, er hat dann noch mit ein paar Leuten geredet, die gerade getauft worden sind. Und wenige Stunden später hat er gesagt, Hans-Jürgen, ich mach's. Hans-Jürgen, ich mach's. Ich bin nicht dabei gewesen bei der Taufe, beim Sündenbekenntnis. Aber ich vermute, er hat seine Gründe gehabt, warum er hat wollen, dass das niemand gehört. Und trotzdem ist es wichtig gewesen. Also, ganz ein starkes Wort an dich. Halt nicht Sachen im Verborgenen oder versteckt. Es ist sowieso offensichtlich. Vielleicht nicht für uns Menschen, weil wir schauen ja bekanntlich aufs Äußere. Aber für Gott, der aufs Herz schaut, ist doch alles einfach offenbar. Daher, liebe Leute, lasst uns wahr und ehrlich sein im Licht leben und nicht verheimlichen. Amen. Amen. Ja, ich möchte mit euch in eine Geschichte ins Umfeld hineingehen vom David. Und ich habe da eine Zeittafel gemacht und ich habe selber wieder so einfach so Freude bekommen. Das sind circa Angaben. Ich habe jetzt den Roger Liebig gewählt. Ich weiß nicht, ob ihr den Roger Liebig kennt. Ich werde sowieso noch ein paar Vorträge von ihm dann verlinken. Momentan haben wir noch einen Bug in der Homepage, darum kann ich das noch nicht machen, aber das sollte gelöst werden. Und wenn wir Sachen, Material verlinken, das ist jetzt eine kleine Klammer, ein Disclaimer, dann bedeutet das nicht, dass wir von dieser Person, die das lehrt, alles gut finden. Aber wenn ein Roger Liebi über das Volk der Kanaiter redet und über den Baalskult oder über die Sprachforschung oder über die Evolution, dann ist das erste Sahne und du kannst lernen. Was ein mündiger Christ ausmacht, ist, dass er versteht, woher er Wissen holen kann und von wem er sein Herz prägen lässt. Das sind nämlich zwei Sachen. Und dein Herz prägen lassen solltest du nicht von Roger Liebi und seiner Lehre, sondern von Jesus Christus und von Jüngermacher. Menschen, die das Evangelium verkünden, Kranken die Hände auflegen, dass sie gesund werden, Dämonen austreiben, taufen, wieder zu Jünger machen und aussenden. Das sind die Menschen, die du näher an dein Herz hinlassen solltest. Und von den anderen solltest du lernen und sie ehren und sie achten. Sind ihr einverstanden? Und so können wir jenstes posten und wir können auch, ich habe zum Beispiel einen Rabbiner, den ich sehr schätze, ist aber ein Kabbalist, kann ich euch absolut nicht empfehlen, werde ich auch nicht verlinken. Aber wenn ich ihm zuhöre, dann geht mein Herz auf. Schon nur wegen seinem Dialekt. Aber mein Herz würde ich nie formen lassen vor ihm. Aber aus der rabbinischen Lehre kann ich sehr, sehr viel lernen. Also, das ist eine ganz wichtige Sache, dass ihr unterscheidet und euer Herz von denen prägen lässt, die wissen, dass sie auch Jünger von Jesus sind. Und von vielen, vielen können wir lernen, von Christen und von Nicht-Christen, können von ihrem Wissen profitieren. Amen. Also, daher Zeittafel, circa Angabe nach Roger Liebi. Er ist ein bisschen hinten drin. Die meisten sind 50 bis 100 Jahre voraus, aber ich habe jetzt ihn genommen, ich finde ihn super. Und da fällt dir etwas auf, oder? Der Noah 3063 bis 2113 von Christus. Der Noah ist nach dieser Zeittafel 2 Jahre vor dem Abraham seiner Geburt gestorben. Bist du das bewusst gewesen? Ich bin mir auch nicht bewusst gewesen. Ich finde es der Hammer. Du musst mal eine Studienbibel für ihn nehmen und die alten Zeiten anschauen. Der Sem hat noch gelebt. Das sind also noch Männer umeinander gsi, wo noch von der alten Garde gsi sind. Vor sind flutlich der Noah jetzt im Fall, oder? Der Sem Ham Jafet, der Sem hat noch gelebt, sein Sohn gsi, wo der Abraham ein direkter Nachkommen ist. Und da ist wirklich noch einiges umgegangen und ich bin sicher, dass der Noah noch oben gsi ist, dass es noch bekannt gsi ist. Man hat Gott noch von einer ganz anderen Seite kennt. Dann ist der Abraham geboren. Abraham ist berufen worden von Gott. Er hatte einen Sohn, den Isaac, hatte den Jakob. Der Jakob hatte Josef. Und das Volk, das langsam angewachsen ist, das berufen wurde von Gott, ein gesegneter ewiger Samen zu sein von Abraham, ist verschleppt worden, oder besser gesagt, ist versklavt worden, sind freiwillig gegangen. Der Josef ist verschleppt worden auf Ägypten. Seine Brüder sind nachgezogen. Und nachdem nachher der Josef gestorben ist, nachdem er die rechte Hand von Potiphar war, vom Pharao. Nicht vom Potiphar, vom Pharao war er die rechte Hand. Im Haus Potiphar ist er gross geworden und hat seine Bewährungen gemacht. Ist das Volk Israel versklavt worden und 400 Jahre lang als Sklave dient unter dem Pharao in Ägypten. Dann ist der Mose aufgestanden und Gott hat durch einen brennenden Dornbusch zum Mose geredet und hat ihn berufen. Mose ist am Hof vom Pharao aufgewachsen, ist als kleines Kind ausgesetzt worden, weil schon damals hat der Feind Erstgeburten vernichten wollte. Wenn ein Erlöser auftaucht ist, dann ist der Feind gekommen und hat es vernichten. Und so hat man auch müssen alle erstgeborenen Hebräerbübli töten, alle, die unter 2 Jahren alt waren. Und das hat sich auch dann wiederholt, als Jesus Christus auftaucht ist. Der Herodes hat den gleichen Befehl rausgegeben. Aber der Mose ist gerettet worden durch die Hand Gottes, durch ein Schiff und ist am Hof vom Pharao gross geworden, mit allen Künsten vom Pharao unterrichtet worden und hat dann den Auftrag gehabt, das Volk Israel aus dieser Sklaverei herauszuführen. Das hat sich sehr schwierig gestaltet, weil das Volk hat Gott nicht kennt. Und obwohl es so viele Zeichen und Wunder gehabt, Rauchsäule bei Tag, Feuersäule bei Nacht, Zeichen und Wunder in der Wüste, hat sich das Volk immer und immer und immer wieder gegen Gott aufgelehnt. Und Gott hat gesagt, ich lasse euch 40 Jahre in der Wüste, weil sie haben Gott nicht zutraut, dass er sie in das Land bringt, wo Milch und Honig fließt. Was heisst das Land, wo Milch und Honig fließt? Und da muss ich jetzt auch wieder auf Wissen zurückgreifen, das ich gelesen habe. Ich habe das nicht selber in den Büchern rausgefischt. Das werde ich da auch sagen. Ich hoffe, es stimmt. Ich glaube, es stimmt. Hat auch der Roger Liebi gesagt, die Israeliten sind Hirten gewesen. Sie sind Hirten gewesen, sie haben die Viehzucht gekannt und sie kommen in ein Land, wo sie Ackerbauer werden. Und durch das müssen sie total umschalten. Und das Land, wo Milch fließt, das ist Steppenland. Das ist das Land, wo Gräsli wachsen und Geissli und Schäfli und Kamel können es essen und es kommt wieder. Aber du musst die Tiere, die Säuger, musst du im Steppenland behalten, wie wenn sie du ins fruchtbare Land rein tust, wo eben der Honig fließt, nicht nur der Bienenhonig, sondern auch der Dattelhonig und alles andere Süße. Dann nachher wird das Land sehr schnell degradiert und der Boden geht kaputt, weil die fressen das einfach radikal leer und kahl. Und so ist das Land Israel, das Land, wo Milch und Honig fließt. Und bisher haben sie nur das Land gekannt, wo Milch fließt. Und das hat eine besondere Herausforderung gestellt, weil in dem Land, wo ihnen verheißen worden sind, sind ganz, ganz grosse Völker gewesen. Und zwar die Kanaaniter. Über Kanaaniter werden wir auch noch später eingehen, aber nur mal so viel. Der Noah hat ja drei Söhne gehabt, Sem, Ham und Japhet. Und die Hamiter, der Ham, hat einen Sohn gehabt, der hat Kanaan geheissen. Das wird in der Völkertafel erwähnt, im 1. Mose. Und seine Söhne sind gewesen, Achtung, Sidon, Het, Jebusiter, Ammoniter, Girgashiter, Hiviter, Arkiter, Siniter, Aravaditer, Zemaditer und Hamatifiter. Habt ihr natürlich auch schon gewusst. Das sind genau die Völker, die wir nachher wieder zu tun haben im Land Kanaan. Das sind genau die Feinde, die später Israels Leben schwer machen und wo Gott gesagt hat, vernichtet die Völker. Vernichtet die Völker. Auch da wieder ein Wort, das in unseren Ohren absolut krass tönt. Aber wenn man da in den Kontext hineingeht, warum Gott hat wollen, dass man die Völker vernichtet, dann ist es zwar immer noch hart, brutal und man kann das immer noch anprangern, jeder Art und Weise, aber es kann einem auch sehr, sehr Sinn machen. Die Kanaaniter, die sind auf den Regen angewiesen gewesen, weil sie sind eben Ackerbauer gewesen. Im Herbst und im Frühling hat es regnen, damit man hat können Ernte reinbringen, damit alles fruchtbar geblieben ist. Und der Fruchtbarkeitsgott, einer von diesen Hauptgöttern, von diesen Kanaaniter, war der Baal. Der Baal ist ein Fruchtbarkeitsgott, sein Vater ist der El. Baal heisst Gebieter, Herrscher oder auch Gott. Und El heisst auch einfach Gott. Also wenn dir heute jemand sagt, ich glaube an Gott, heisst das ja noch gar nichts, oder? Ja, welcher Gott? Und so war es auch beim Abraham, wo Gott gerufen hat. Er hat auch gefragt, ja, welcher Gott, oder? Ja, der Gott deiner Väter, oder? Ja, Gott muss man definieren. Und so sind die Kanaaniter, obwohl sie den Ham natürlich eben Noah noch kennt hat, Gott noch kennt hat, sind die Kanaaniter total abgefallen von Gott. Sie haben Gott nicht mehr gekannt und damit sie ihre Ernten können reinbringen können, haben sie Fruchtbarkeitsritual gemacht. Und dazu haben auch, also die Wissenschaftler, die einen tun das ein bisschen beschwichtigen, aber wenn man das Wort Gottes liest, ist es völlig klar. Es heisst immer, und sie haben ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen, und das heisst nichts anderes, als sie ihre Kinder geopfert haben. Und das haben später auch israelitische Könige gemacht. Das ist das eine gewesen, Kinderopfer an der Tagesordnung offensichtlich. Und das zweite, was einfach die Dekadenz zeigt, sie haben Tempelprostitution gehabt. Ja, weil... Wie kommen Sie auf das, dass du sagst, ich bete Gott an, indem ich Unmoral betreibe und als Mann in einen Tempel gehe und mit einer Prostituierten schlafe oder Sex habe? Wie kommt das? Das kommt daher, dass auch in der okkulten Welt, dass man immer den Gegensatz oder sozusagen das Gegenstück sucht in der sichtbaren, in der stofflichen Welt. Und sie haben gedacht, wenn die dort richtig fruchtbar sind miteinander und so richtig miteinander... Geschlechtsverkehr haben, dann animiert doch das den Baal, dass auch er fruchtbar ist und Regen sendet. Verstehst du die Logik? Plus und so weiter, das ganze Pantheon ist richtig pervers und bösartig. Und so sind auch die Menschen unterwegs gewesen. Und was ich gelernt habe über das Gericht Gottes, ist Folgendes. Das Gericht Gottes ist nicht in erster Linie einfach eine Bestrafung für die, die es tüpft. Sondern es ist eine Erleichterung für die, die übrig bleiben. Okay, ein Herzbeispiel. Irgendein absolut schlimmer Despot. Es gibt viele in der Weltgeschichte. Ich muss nicht einmal einen Namen nennen. Leute, die Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben. Wie schön wäre doch das gewesen, der wäre mit 12 gestorben, oder? Adolf Hitler. Wäre schön gewesen, oder? Wäre mit 12 gestorben. Nicht. Findest du nicht? Total dafür. Ich will sofort Ja sagen. Du nicht? Das ist sicher. Dann hätte ich mit 12, hätte es mich gefreut. Bang! Finito. Wie viele Menschenleben wären gerettet worden? Ja, wäre jetzt das eine Strafe gewesen für ihn? Oder wäre das Gericht nicht auch eine Bewahrung gewesen für alle die Menschen, die unter dir gekommen sind? Und so ist das Gericht Gottes auch zu verstehen, wenn er sagt, macht die ganze Sache. Ich will, dass das Böse ausgerottet wird. Ich weiss, viele werden das nicht verstehen können. Aber eines Tages werden wir es verstehen. Nämlich dann, wenn wir das volle Mass von der Bosheit erkennen und sehen, wie es wirklich ist. Dann sagst du, wär doch froh, es hat nie stattgefunden. Ja, anyway. Ich bin ein bisschen abgedriftet wegen diesen Völkern. Vorfeld Mose hat es nicht ins Land geschafft. Leider. Aber er hat es an seinem Feldherr Josua, seinem Jünger Josua, weitergegeben. Und der Josua hat dann im Jahr 1566 vor Christus hat er das Land Kanaan eingenommen. Hat Städte erobert, angefangen mit Jericho und andere Städte eingenommen. Hat das Land verteilt an die 12 Stämme. Hat eine kurze Friedenszeit gegeben und dann ist eine Zeit gekommen, wo die Bibel sagt, das ist die Zeit der Richter. Es hat 16 Richter gegeben. Und die zwei letzten Richter haben geheißen Eli und Samuel. Und auf die wollen wir noch eingehen. Ich hoffe, wir kommen heute noch dazu. Eli und Samuel sind die zwei letzten Richter gewesen. Und ein Richter ist kein König, sondern er ist so ein bisschen eine Personalunion gewesen von Kriegsherr, von Justiz, später dann eben auch Priester und Prophet. Und in dieser Zeit der Richter, ich kann euch sagen, wenn es euch gut geht, und ich sage, jetzt will ich wirklich wieder mal schlecht drauf sein, dann leset das Buch der Richter. Das ist so brutal, das ist so schlimm, das ist so abartig und es ist so traurig, dass eine Generation, wo ein Volk, wo Gott gekannt hat, wo sich Gott immer von ganzem Herzen will offenbaren und offenbart hat, sich dermassen von Gott entfernt hat. Das ist der Schmerz vom Vater im Himmel. Und ich habe am Anfang gesagt, das Wort Gottes ist wahr und authentisch. Leute, ich sage nicht, dass es leicht verdaulich ist, das Wort Gottes. Es ist wirklich schwierig zu verstehen. Und es ist auch für mich schwierig und ein grosses Fragezeichen, warum hat der Vater im Himmel diesen Weg gewählt? Aber ich sage dir eins, es wird einmal klar werden. Und wir werden feststellen, das ist der gerechte Weg, das ist der richtige Weg. Wenn wir das Evangelium verkündet, fragen wir die Leute oft, du, warum glaubst du, hat Gott den Baum ins Paradies gepflanzt? Nicht nur den Baum vom Leben, sondern auch den Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, wo der geistliche Tod zur Folge hat. Warum hat er die Gefahr zugelassen? Und die meiste Antwort, die sinnigste Antwort ist, Gott hat dir den freien Willen gelassen. Er hat dir den freien Willen gelassen. Und ein David hat auch einen freien Willen gehabt. Und er hätte können sündigen. Und er hätte können verheimlichen. Und er hätte können laufen, wie seine Vorväter. Aber sein Entscheid war, Gott zu dienen. Und das soll auch dein Entscheid sein. Und schauen wir auf den Segen, der entspringen kann, an einem Menschen, der Gott gehorcht in allem, egal ob Mann oder Frau. Es ist ein Segen über 1000 Generationen, die losgetreten wird. Wenn du dich heute entscheidest, oder schon entschieden hast und den Bund neu machst, ich will meinem Herrn dienen, ich will im Licht laufen, ich lebe für Jesus Christus, ich mache keine Doppelbödigkeiten. In allem bin ich wahr und transparent und heilig vor Gott. Es wird ein Segen ausgelöst werden, nicht nur auf dich, aber auch auf deine Kinder. Und wenn du keine lieblichen Kinder hast, werden deine geistlichen Kinder gesegnet sein. Amen. Gott ist wunderbar. Halleluja. Aber eben, ich lenke ihn ab, weil ich will euch vorlesen aus dem Richter. Wie schlimm das es war. Richter 17, nur ein Müsterli. Das war der drittletzte Richter, der Simpson. Der war auch crazy, oder? Ja. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha, der sprach zu seiner Mutter. Ich habe euch da noch Karten reingeflickt. Ich gehe noch eins weiter. Jetzt geht da mein Drückerli nicht mehr. Ich kann noch mal eins weitergehen, Exi. Genau. Da habe ich jetzt einen Zoom gemacht und da seht ihr jetzt das Bergland Benjamin, wo eigentlich alles stattgefunden hat, wo wir dann mit dem Samuel und dem Eli lesen. Und er war eben auch schon bereits ein Ephraimiter gewesen. Das ist obendrauf das Bergland. Und voilà. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha, der sprach zu seiner Mutter, die 1000 Silberlinge, die dir entwendet worden sind und um deren Willen du einen Schwur ausgesprochen hast vor meinen Ohren, siehe, jenes Geld ist bei mir. Gute Nachricht, oder? Der Sohn sagt der Mutter im Richter 17, hey, die 1100 Silbermünzen, die du vermisst ist und wo du einen Schwur geleistet hast, wenn sie dafür kommen, mache ich das und das. Gute Nachricht, die sind bei mir. Warum? Ich habe es entwendet. Da sprach seine Mutter, gesegnet seist du, mein Sohn, vor dem Herrn. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberlinge wieder und seine Mutter sprach, ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt. Ja, welchem Herr denn? Für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll, darum gebe ich es dir jetzt wieder. Versteht ihr? Der Sohn klaut der Mutter einen riesen Geldbetrag. Kommt mit der freudigen Nachricht, du, ich habe es dann übrigens wieder, weil ich es gestohlen habe. Also sehr ehrlich, das ist mal gut, oder? Mutter sagt, du bist so ein gesegneter Sohn, super. Schau, ich gebe dir das jetzt wieder und mach dir ein Bildnis, dass wir unseren eigenen Gott anbeten können. Weil das habe ich so mit dem Herr abgemacht. Er gab seiner Mutter das Geld zurück, dann nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie dem Goldschmied, der machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild, das kam ins Haus Micha. So hatte also Micha ein Gotteshaus und er machte ein Ephod, das ist eine Kopie von dem Priesterumhang und ein Teraphim und weihte einen seiner Söhne, damit er ihm als Priester diente. Zu seiner Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Folgt davon war ein erster Bürgerkrieg in Israel. Extrem krass, hä? Wir sind ja nicht auch schockiert. Leute, das ist, jetzt gehe ich nochmal eins zurück. Ja, das ist nicht weit zurück. Das sind ein paar Jahrzehnte zurück, nachdem Gott geredet hat zu seinem Volk und sich offenbart hat. Und sie haben alles vergessen. Und an wem haben sie sich angepasst? An diesen Völker rings um sich herum. Eben die Völker, die ihre eigenen Götter handmade haben können, einen Gott machen. Ganz einfach, rasch zum Goldschmied gehen. Oder wenn du nicht so viel Geld hast, hast du halt einen Baum gefällt. Machst du deine Statue, stellst sie auf und sagst, das ist mein Gott. Und dein Sohn weisst noch zum Priester und sagst, du bist jetzt da und du dienst mir und am Herr. Ist das nicht schlimm? Und es hat natürlich eine Analogie, und wir sehen, was Gott wirklich fertig macht, was ihn wirklich betrübt, das ist eben geistlicher Ehebruch betrieben. Das ist es eben. Wenn Gottes Kinder ihre Hilfe von anderen Göttern anfangen zu holen. Und auch da werden wir, nicht heute Morgen, aber wahrscheinlich das nächste Mal Analogien ziehen. Was heisst es für dich heute? Wie kannst du den Herrn betrüben und vor allem dann auch, wie kannst du den Herrn freuen? Also du siehst, es war eine schreckliche Zeit, es waren schlimme Zustände und in dieser Zeit ist der Samuel geboren. Und ich glaube, das nehmen wir noch rein. Da sind wir jetzt ums Jahr 1100 vor Christus, wo folgende Geschichte berichtet ist im 1. Samuel. Und es war ein Mann, jetzt können wir wieder eins führen gehen. Es war ein Mann, das war eine Familie, aus Ramathaim, Zophim, vom Bergland Ephraim. Das ist Rama. Wo sehen wir Rama? Ich sehe das da. Ah, oh, sorry, da. Da haben wir Rama. Also der Mann war dort, hat dort gelebt mit seiner Familie. Und er hieß Elkana. Und er hatte eine Frau gehabt. Peninna hat sie geheissen und hat nochmal eine zweite Frau gehabt, die hat Hanna geheissen. Die Hanna hat leider kein Kind bekommen. Und Peninna hat immer an der anderen Frau, an der Hanna, umgepickt und hat sie fertig gemacht gehabt. Und der Elkana hat eigentlich die Hanna lieber gehabt. Also beide haben etwas gehabt. Die Hanna hat Liebe vom Mann gehabt und Peninna hat Kinder gehabt. Und so sind die also natürlich wie Wasser und Feuer gewesen miteinander. Und die Hanna hat sehr, sehr darunter gelitten. Und einmal im Jahr sind die beiden, also ist die ganze Familie, nach Silo gegangen. Und in Silo haben sie geopfert. Silo, das wäre dann da oben. Da sieht man es gar noch knapp. Das ist im Bergland vom Ephraim. Ist der ganze Tross dort umgezogen, weil in Silo war Bundeslade. Bundeslade war der mobile Tempel, wo Gott an Mose auftragt hat, zum Bauen, um dort anzubeten. Und dort war auch die Bundeslade, die Herrlichkeit vom Herr. Dort war Gottes Herrlichkeit gewesen, und dort hat man angebetet. Ja, die Bundeslade oder sozusagen der Tempel, der mobile Tempel, ist gehütet worden vom Eli. Und der Eli war der zweitletzte Richter gewesen. Und der Eli war gleichzeitig auch ein Prophet, nein, ein Priester gewesen. Der Eli hat zwei Söhne gehabt, die haben geheissen Hophni und Pineo. Aber warte, muss ich es wirklich lesen? Pineos, ja genau. Dort waren aber Hophni und Pineos, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Und ja, die sind dann einmal dort hochgegangen, am Herrn dienen, aber die Zustände dort oben waren schrecklich. Wir werden später noch sehen, wie schlimm, dass die Söhne von dem Eli drauf waren. Auf alle Fälle war es so, der Fokus ist jetzt auf der Hanna. Die Hanna hatte so eine Last gehabt. Und sie war schlecht drauf, sie hat nicht mögen essen, obwohl ihre Mann ihr die doppelte Portion gegeben hat. Und sie ist einfach ins Gebet gegangen und hat ihr Anliegen vor Gott gebracht. Und da ist geschrieben im Vers 17, während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund, also der Priester. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Also der Eli hat wahrscheinlich noch nie jemanden gesehen, wirklich beten. Und wenn er mal jemanden gesehen hat, beten, hat er gedacht, er ist betrunken. Also das sind die Zustände dazumals in Israel, wo man Gott vergessen hat und irgendwo, weiss ich was, gemacht hat. Hanna aber antwortete, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwerten Gemüt, Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials. Denn aus großem Kummer und der Betrübnis habe ich so lange geredet. Und dann der Eli, oder? Gehe hin in Frieden, Gott der Israel gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Hat er es gesagt und es ist dann aber auch so passiert. Es ist wirklich crazy. Der Eli, der Prophet, der Priester, hat ihr das bestätigt. Es ist in ihr Herz gefallen und sie war nicht mehr traurig gewesen. Und sie hat gewusst, dass sie wird schwanger werden, dass sie wird einen Sohn empfangen. Und so ist es auch gekommen. Halleluja. Aber bei dieser Geschichte fahren wir das nächste Mal weiter. Ich glaube, wir haben schon vieles heute gelernt und gehört. Und für mich der wichtigste Punkt ist eindeutig, dass der David ein Vorbild ist, dass er eine Brücke ist vom Adam, wo Gott den Vertrag gekündigt hat, unabhängig hat wollen sein, seine Fehler nicht zugegeben hat, den ganzen Fluch hat müssen ausbaden, auf sich genommen. Zum David, der ein Mensch war, aber ein außergewöhnlicher, der auch Fehler gemacht hat, aber seine Fehler zugegeben hat. Zu Jesus Christus, der jetzt da ist, der sein Leben hingegeben hat für deine Fehler. Halleluja. Und lass uns doch jetzt einfach beten, dass Gott die Sachen, die in dein Herz sind, die für dich wichtig sind, dass das aufgeht und dass sein Wirken weitergeht, auch in Bezug auf den David in dieser Woche. Vater, ich danke dir von Herzen auf, dass wir jetzt in diese wunderbare Serie einsteigen können. Und ja, dass wir einfach lernen vom David. Und danke, dass Vergebung da ist. Und danke, dass du uns aufforderst, nichts zu verstecken, sondern in allem ehrlich und transparent sein und auf deine Güte zu hoffen. Danke, Jesus Christus, dass Gottesfurcht eine Eigenschaft ist, die möglich ist, heute unter uns. Dass dein Volk gottesfürchtig ist, dass dein Volk nicht mehr muss religiös sein und anderen Göttern nachrennen. Danke, Jesus Christus, dass du zu uns redest, was es in unserem Leben bedeutet. Ob du mit Freude auf unser Herz schaust oder ob du etwas entfernen willst. ob es noch falsche Altäre aufgebaut hat, dann wenn wir das jetzt auch ansprechen im Namen Jesus und sagen, ja, die Altäre werden niedergerissen. Nichts soll dir im Weg stehen, Vater im Himmel. Du sollst auf uns schauen können, wie du auf den David geschaut hast. Unser Herz soll rein sein vor dir. Danke, Jesus Christus. Halleluja. Lobpreis und Ehre ist dir. Ich bitte jetzt gerade nochmal für alle Menschen, die das hören, die da dabei sind, ich bitte um Heilung, körperliche Heilung. Jedes Gebrechen soll geheilt sein im Namen Jesus Christus. Ich bitte um Freiheit. Alle finsteren Mächte müssen dich verlassen im Namen Jesus Christus. Jede Kette ist gebrochen im Namen Jesus. Du hast Freiheit im Herr, sein Wille zu tun. Ich bitte dich um Offenbarung, dass du kannst sehen mit deinen Herzensaugen, dass du Gott kannst sehen, wie er dich sieht. Halleluja. Und ich bitte dich für alle, die jetzt zum Herr angezogen werden, ja, dass nichts sich aufhalten kann und dass die Arbeit jetzt einfach vollendet wird und dass der Herr sein vollständiges Werk an dir machen kann. Amen. Amen. Wir haben auch heute eine Praystation, wir haben auch heute ein Abendmahl. Fühlt euch frei, Gebrauch davon zu machen. Sind gesegnet und ich freue mich schon, wenn wir hier weiterfahren können zusammen.